Deutschlandfunk, Wirtschaft am Mittag.
Guten Tag und herzlich willkommen. Die Zahl der Menschen, die Geld spenden, geht in Deutschland zurück. In diesem Jahr bis einschließlich September ist sie auf den niedrigsten Wert gefallen, seitdem diese Zahl überhaupt erfasst wird. Jedenfalls bei den Hilfsorganisationen, die im Deutschen Spendenrat organisiert sind. Dieser Trend, der schon seit einigen Jahren beobachtet wird, setzt sich also fort. Warum? Mehr dazu in dieser Sendung, in der wir darüber hinaus unter anderem eine Studie vorstellen, welche US-Unternehmen hier in Deutschland besonders aktiv sind und wie von ihnen der Wirtschaftsstandort Deutschland beurteilt wird, nämlich gar nicht mehr so gut. Und durch die Sendung begleitet sie Günther Hetzke. Beginnen aber wollen wir mit der Frage, wie reagiert die Wirtschaft oder Teile der Wirtschaft auf die Wahl des neuen Führungsduos bei der SPD? Eine Wahl, die als Linksruck der SPD eingeordnet wird. Johannes Kuhn aus unserem Hauptstadtstudio hat sich umgehört.
Es gibt eine neue Konstellation in der Großen Koalition. Doch lässt sich daraus bereits eine wirtschaftliche Veränderung ableiten? Der Präsident des Münchner IFO-Instituts, Clemens Fuest, warnt vor verfrühten Prognosen. Noch sei nicht klar, wohin sich Norbert Walter-Borjans und Saskia Esskens am Ende orientieren würden, sagte Fuest dem Handelsblatt. Und auch Neuwahlen seien nicht unbedingt negativ für die Wirtschaftsentwicklung. Eine neue Koalition müsse keine schlechtere Wirtschaftspolitik als die amtierende machen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW, zeigt sich dagegen besorgt über den Zustand der Großen Koalition. Präsident Marcel Fratscher erklärte ebenfalls im Handelsblatt, die Paralyse in Zukunftsfragen wie Klimaschutz, Digitalisierung oder Steuerpolitik könne die Bundesrepublik wirtschaftlich teuer zu stehen kommen. Kritik an dem neuen SPD-Führungsduo kam am Montag aus dem Wirtschaftsflügel der eigenen Partei. Der scheidende SPD-Mittelstandsbeauftragte Harald Christ sagte bei NTV,
es erfordert eine hohe Kunst, Komplexität zu managen, eine hohe politische Erfahrung und ziemlich viel Hintergrund, um so eine schwierige Aufgabe, in der die SPD ist, zu meistern. Und das sehe ich die beiden sehr kritisch und deswegen habe ich auch gesagt, die können es nicht.
Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer dagegen wandte sich mit einer Warnung an die Union. Ein vom SPD-Spitzenduo angedrohter Koalitionsbruch dürfe kein Grund sein, sich zu einer weiteren Erhöhung der Sozialausgaben erpressen zu lassen, sagte er der Rheinischen Post. Reinhold von Eben-Worlee, Präsident des Familienunternehmerverbands, erhob dagegen Forderungen an die Sozialdemokraten. Rein in die Kartoffeln oder raus, sagte er der Rheinischen Post. Die SPD müsse sich endlich in Sachen GroKo entscheiden. Ein schnelles Raus sei für Deutschland letztlich ein geringeres Problem als ein teures Weiter-so. Hans-Peter Wollseifer, Präsident des Zentralverbands des Deutschen Handwerks, rief alle Regierungsparteien auf, ihre Selbstfindungsprozesse zu beenden. Diese nützten niemanden außer den Rändern. Der Deutsche Gewerkschaftsbund hatte die Koalitionspartner bereits am Wochenende dazu aufgerufen, ihr Bündnis fortzusetzen.
Johannes Kuhn über Reaktionen aus der Wirtschaft auf die Wahl des neuen Führungsduos bei der SPD. Und wie fällt die Reaktion der Anleger an der Börse aus? Gibt es überhaupt eine Reaktion? Mit dieser Frage begrüße ich jetzt Ulrich Barz in unserem Börsenstudio in Frankfurt am Main. Wie sieht es also aus, Herr Barz? Wie wird das Thema SPD an der Börse diskutiert?
Ja, ich würde sagen, an den Kursen kann man keine Meinung und keine Reaktion ablesen. Aber die Meinungen, ja, da gibt es schon unterschiedliche Zungenschläge. Einer meinte, naja, das wird noch dauern, bis es vielleicht hier eine Wirkung hat. Denn erst kommt der Parteitag, dann kommen vielleicht Koalitionsgespräche und Forderungen. Und dann ab Januar könne man ja weitersehen, wie sich das vielleicht hier auswirkt. Also eine relativ gelassene Stimme. Eine andere voller Sorge, denn er hat gesagt, sagte der Händler, dass er sich gewundert hat, dass der DAX so stark in den Tag gestartet sei. Bei dem Ausgang dieses Mitgliedervotums schließlich könne das zu Neuwahlen und dann recht fragwürdigen Folgen dahinter führen.
Also die SPD war nicht kursbewegend. Welches Thema oder welche Themen sind denn dann entscheidend für die Entwicklung beim deutschen Aktienindex bisher? Was bewegt den DAX?
Ja, also der Handel, man muss es sagen, erneut, wieder einmal. Es sah zunächst nicht danach aus. Es sah zunächst danach aus, dass recht überraschend gute Konjunkturdaten aus Asien und Europa zur Stimmung in der Industrie den DAX beförderten. Aber dann kam ein plötzliches Absacken des DAXes. Und da stellt sich heraus, das ist wieder einmal Donald Trump. Der kassiert die Zölle sozusagen. Er setzt Zölle wieder ein auf Aluminium und Stahl aus Brasilien und aus Argentinien. Und das hat hier die Stimmung ein bisschen verhagelt. Der DAX im Moment mit einem Minus von rund 1% bei, ich muss mal nachgucken, 13.208 Punkten.
Heute begann ja in Madrid die neue UN-Weltklimakonferenz. Ist das eigentlich auch ein Thema für die Anleger? Jetzt nicht unter persönlichen Aspekten, sondern unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten?
Ja, das ist auf jeden Fall ein Thema, denn auch an der Börse, an den Finanzmärkten ist Nachhaltigkeit zu einem ganz wichtigen Thema geworden. Ich würde sogar sagen, zu einem Megatrend. Und ich habe vor der Sendung mit Thomas Deser gesprochen von der Union Investment. Er ist da Fondsmanager. Und er ist aber auch Energiesektorexperte in der ESG-Abteilung. Also da geht es um diese neuen Themen Environment, Social Governance, also Umwelt, soziales, politisches und gute Unternehmensführung. Und er ist schon lange bei dem Thema. Ich habe ihn gefragt, wie er sich jetzt mit der Klimakonferenz in Madrid auseinandersetzt. Mehr mit Hoffen oder mehr mit Bangen?
Sowohl als auch. Ich hoffe, dass man sich darin übt, Emissionshandelsschemata zu diskutieren. Also wie kann ich CO2 bepreisen und das auch so machen, dass eine Lenkungswirkung einsetzt, sprich, dass die CO2-Emittenten einfach bereit sind, weniger Klima- und Treibhausgase zu emittieren. Das ist das eine. Bangen deshalb, weil offensichtlich ja keine Zeit zu verlieren ist und Zögerlichkeit in dieser Hinsicht schädlich ist. Es schauen natürlich viele schon auf die nächste Klimakonferenz 2020, denn man hat in Paris vor 4 Jahren beschlossen, dass man ab 2020 jährlich 100 Milliarden Dollar zur Verfügung stellen will, um gegen den Klimawandel zu kämpfen. In der Zwischenzeit haben sich verschiedene Dinge geändert und bis dahin, in 2020 dann, wird auch klar sein, wer der neue US-Präsident ist. Das ist auch nicht unwichtig.
Auch nicht unwichtig ist, wie sich Firmen konkret verhalten. Sie arbeiten natürlich innerhalb der Regulierung oder der jeweiligen Gesetzeslage. Aber schauen wir mal nach Deutschland. Wie weit sind deutsche Unternehmen bei der Erreichung des 2% Klimaziels?
Ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass die deutschen Unternehmen sich der Problematik grundsätzlich bewusst sind. Dazu trägt auch bei, dass viele, gerade auch institutionelle Investoren, dieses Thema im Rahmen ihrer Engagement-Aktivitäten immer wieder auf den Tisch bringen. Denn es geht darum, Risiken, die in der Zukunft liegen und aus dem Klimawandel resultieren, für die Unternehmen erstmal aufzudecken und dann auch in den Griff zu bekommen. Das will der Aktionär.
Ist der Aktionär denn erfolgreich damit? Baut er genug Druck auf? Reagieren die Unternehmen auf diesen Druck?
Ich glaube, die Unternehmen reagieren auf diesen Druck. Gute Unternehmen agieren ohnehin proaktiv, um dieses Problem langfristig bewältigen zu können. Aber man kann in verschiedenen Branchen und einzelnen Unternehmen sehen, dass die Aufgeschlossenheit doch zugenommen hat.
Eine Kardinalfrage, und ich glaube, es gibt 2 Kardinalfragen in dem Zusammenhang, Klima und Anleger und Unternehmen. Einmal, inwieweit nützt es dem Klima und inwieweit schadet es auch der Rendite oder nützt es der Rendite für den Anleger? Was sagen Sie dazu aus Ihrer Beobachtung?
Wir glauben, dass die Risiken aus einer Nichtbeachtung der Klimawandelsphänomene sehr groß sind und zum Beispiel im Rahmen von Regulierungseingriffen und so weiter zum Schaden für den Aktionär sich auswirken, wenn das Unternehmen, zum Beispiel ein Automobilhersteller, sich nicht bewusst ist, dass sein Flottenverbrauch irgendwann mal gering sein muss oder die Strafzahlungen zulasten letztendlich des Aktionärs dann kommen.
Ja, das war Thomas Deser von Union Investment. Und ich habe noch eine kleine Korrektur anzubringen. Ich hatte vorhin gesagt, dass der DAX um rund 1% im Minus sei. So schlimm ist es dann doch nicht. 13.210 Punkte, minus 0,2%, habe ich mich verguckt.
Dann haben wir das auch geklärt. Also soweit eine Einschätzung zum Stellenwert von Nachhaltigkeit für Konzerne und Investoren. Dann aber jetzt schauen wir auf den Markt für Staatsanleihen und für Gold. Was tut sich hier?
Ja, bei den Staatsanleihen gab es kräftige Einbußen. Also länger nicht gesehen bis 2,86 Euro. Das ist viel bei den Staatspapieren. Und deshalb ist die Umlaufrendite um 7 Basispunkte gestiegen. Man kann auch sagen verbessert. Sie ist von minus 0,37 auf minus 0,30% hat sie sich verbessert. Beim Goldpreis eigentlich kaum Bewegung. Der Goldpreis liegt im Moment bei knapp 1.458 Dollar. Das gegenüber Freitag, also kaum eine Veränderung.
Und wie entwickelt sich der Euro?
Der Euro steigt allerdings im Schneckentempo, aber über die Marke von 1 US-Dollar 10. Er liegt bei einem US-Dollar 10,05.
Auch eine Schnecke kommt voran. Schauen wir nur noch auf Entwicklungen bei Einzelwerten beim Handel mit Aktien. Beim Autobauer Daimler gab es heute im Werk Untertürkheim eine Betriebsversammlung, die gerade zu Ende gegangen ist. Wurde da noch Neues bekannt, was den Aktienkurs bewegt?
Das sehe ich hier noch nicht, aber der Aktienkurs, er bewegt sich. Und zwar in dieselbe Richtung wie eigentlich schon in der ganzen letzten Woche. Da ging es bergab, peu à peu. Und dann am Freitag kam ja noch die Meldung, dass rund 10.000 Stellen weltweit abgebaut werden sollen. Und die Aktie verliert heute weitere 0,8%.
Und Konkurrent BMW hat heute über umfangreiche Investitionen informiert. Wie kommt das bei den Anlegern an?
Hilft auch nicht. Die Aktie verliert minus 0,4%. BMW nimmt halt viel Geld in die Hand, um sein größtes Werk in Dingolfing E-Auto fit tauglich zu machen. Rund 400 Millionen Euro sollen da reinfließen. Und damit soll das Werk nicht nur fit für E-Autos gemacht werden, sondern auch flexibel, also auch Hybridautos oder auch Verbrenner ausspucken können.
Und ganz kurz noch, bei der Lufthansa ist ja der Streik des Küchenpersonals verschoben worden. Wie fällt das Echo der Anleger aus?
Ja, sehr positiv. Die Lufthansa-Aktie klettert um 0,4%. Die Lufthansa könnte sogar künftige Streiks mit neuen Angeboten an die Arbeitnehmer zu Altersteilzeit oder zu Ausgleichszahlungen verhindern.
Ulrich Bartz über das Geschehen bisher auf dem Börsenparkett in Frankfurt am Main, wo wieder Milliarden Euro umgesetzt wurden. Aber die große Summe, die da sinnbildlich tagtäglich über den Tisch geht, kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Deutsche an sich ein Aktienmuffel ist. Warum aber ist das so? Dazu wurde heute eine Studie vorgelegt, die sich für uns Mischa Erhardt angeschaut hat.
Es sind Ängste, die viele Menschen vor einer Investition in Aktien zurückschrecken lassen. Der wichtigste Punkt dabei? Die Angst vor einem Wertverlust des Investments, die Angst also vor dem Crash. Der zweite Grund, und der spielt natürlich für viele Menschen die entscheidende Rolle, es fehlen schlicht die Mittel, die man investieren könnte. Und schließlich fürchten viele Deutsche, dass ihnen das nötige Wissen für die Anlagen in Aktien fehlt.
Viele Leute glauben, dass sie ein enormes Wissen haben müssen, um in Aktien zu investieren,
sagt Christine Laudenbach, Mitautorin der Studie von der Universität Frankfurt.
Ähnlich als müsste man bei einer OP jeden einzelnen Schritt des Chirurgen verstehen, Unternehmensbilanzen lesen und dass man enorm viel Zeit aufwenden müsste. Und auf der anderen Seite, für Dinge, die wirklich relevant sind, wie riskant ist das Investieren, herrschen große Unklarheiten und die müssen in einem ersten Schritt beseitigt werden.
So sei es etwa nicht notwendig, genaues Detailwissen über einzelne Unternehmen, deren Bilanzen oder Branchen zu haben, wenn man in breiter angelegte Fonds investiert. Zum Grundwissen dagegen zählen vergleichsweise einfache Regeln. Möglichst verschiedene Aktien mindern das Risiko ebenso wie lange Anlagezeiträume. Ein weiteres Ergebnis der Studie: Das Umfeld spielt eine sehr wichtige Rolle. Von Studienteilnehmern oder Teilnehmerinnen, die Aktien besitzen, gibt rund ein Drittel an, über Gespräche etwa mit Freunden, Bekannten oder der Familie zu ihrer ersten Aktie gekommen zu sein. Noch einmal 10% sind über das eigene Unternehmen mit dem Aktienmarkt in Kontakt gekommen. Michael Grote, Co-Autor von der Finanzhochschule Frankfurt School.
Und das erklärt, glaube ich, auch einen großen Teil von dem, warum wir in Deutschland so eine geringe Quote haben, weil wir schon mit einer geringen Quote angefangen haben. Und wir müssen jetzt irgendwie versuchen, diesen Teufelskreislauf zu durchbrechen, dass ich nur dann eine Aktie kaufe, wenn meine Freunde eine haben. Also müssen wir irgendwo anfangen, da versuchen hineinzukommen.
Das vor allem auch deswegen, weil Aktien ein wichtiger Bestandteil der eigenen Altersvorsorge sein können. Und das birgt ein Problem.
Das Unwissen über den Aktienmarkt, die Ungleichheit, die wir haben, eher befördert. Weil natürlich, wenn Sie zu Hause in der Familie mitbekommen, dass über Investitionen am Aktienmarkt gesprochen wird, dann sind Sie ja viel näher dran. Und wenn das ein ganz wichtiger Kanal ist, wie Sie in die Aktienmarktinvestitionen hineinkommen, dann vergrößert das die Unterschiede.
Zwar haben die Forscher in dieser Studie in erster Linie nur die Gründe für die Zurückhaltung am Aktienmarkt analysiert und keine Handlungsempfehlungen erarbeitet. Christine Laudenbach glaubt aber, dass es heutzutage zumindest genügend Möglichkeiten gäbe, sich auch risikolos an das Thema heranzutasten.
Ich glaube, man kann Erfahrungen auch künstlich generieren. Also es gibt schöne Tools im Internet, wo man so eine Aktienteilnahme mal simulieren kann. Zum Beispiel gibt es ein Risikotool von der Universität Mannheim oder es gibt eben auch spezielle Podcasts von dem Finanzrocker oder Madame Moneypenny, wo ich mich auf Facebook in Gruppen austauschen kann, um einfach ein besseres Gefühl und ein bisschen Erfahrung zu sammeln, bevor ich anfange.
Lohnen jedenfalls könnte sich ein Nachdenken über Fonds oder andere Aktienanlagen. Denn das Nullzinsumfeld macht es Verbrauchern in vielen Anlagebereichen zunehmend schwer, noch Renditen zu erwirtschaften.
Mischa Erhardt über eine Studie, warum vergleichsweise wenige Menschen in Deutschland ihr Geld in Aktien anlegen. Und auf noch eine Frage wollen wir eine Antwort geben. Warum siedeln sich US-Unternehmen in Deutschland an? Wer verdient hier sein Geld und schafft hier Arbeitsplätze? Auch das war Thema einer Studie, die heute veröffentlicht wurde, und zwar von der US-amerikanischen Handelskammer in Deutschland, begleitet von einer Untersuchung, wie es überhaupt aus US-Sicht um den Wirtschaftsstandort Deutschland steht. Mehr dazu von Brigitte Scholtes.
An der Spitze der amerikanischen Unternehmen in Deutschland steht weiter der Autobauer Ford. Doch die Nummer 2, der Online-Händler Amazon, hat aufgeholt. Das liegt aber auch am Cloud-Geschäft, mit dem Amazon auch in Deutschland sehr erfolgreich ist. Auf Platz 3 folgt der Mineralölkonzern ExxonMobil. Das zeigt die Übersicht der amerikanischen Handelskammer in Deutschland, der AmCham. Die 50 größten US-Firmen haben im vergangenen Jahr mit 177 Milliarden Euro 5,5% mehr umgesetzt. Sie beschäftigen knapp 280.000 Menschen, das waren 2,3% mehr als 2017. Noch also spürt man wenig von der gelegentlichen politischen Missstimmung zwischen Washington und Berlin. Das zeige die jüngste Studie der AmCham, sagt deren Präsident Frank Sportolari.
Einmal haben unsere Mitglieder uns gesagt, für sie ist die wirtschaftliche Beziehung wichtiger und enger als die politische. Scheinbar halten sie das alles ein bisschen für Rauch eher als Feuer. Nichtsdestotrotz fände ich es gut, wenn ein paar ganz starke Signale gesetzt werden könnten. Vor allem jetzt, wo die Politik ein bisschen weniger stabil scheint als in der Vergangenheit.
Noch schätzen zwar 70% der amerikanischen Firmen Deutschland weiter ein als sehr wichtigen, starken Standort innerhalb Europas und wollen weiter investieren. Das zeigt auch eine Studie der Wirtschaftsberatung KPMG unter 340 amerikanischen Firmen. Doch das Bild trübe sich ein, sagt Andreas Glunz, Partner von KPMG.
Wir sehen aber auch, dass die Investitionsbereitschaft deutlich nachlässt. Das heißt, statt vor 2 Jahren noch 47%, wollen jetzt nur noch 24% der amerikanischen Unternehmen mehr als 10 Millionen in den nächsten 3 Jahren investieren. Das ist ein deutlicher Einbruch.
Für ein Fünftel der Befragten sei Deutschland inzwischen unter die schlechtesten 5 Länder in Europa abgerutscht. Etwa wegen der höheren Steuern. Aber nicht nur deswegen, sagt Glunz.
Und da geht es sicherlich um das Thema Ausbau, Mobilfunk, da geht es um Ausbau, Stromnetze. Da geht es aber auch um grundsätzliche Infrastruktur hinsichtlich Straßen und Eisenbahn.
Die amerikanischen Firmen wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Der AmCham-Befragung zufolge wissen sie um die Bedeutung von Nachhaltigkeit oder Datenschutz, aber auch Gleichstellung oder Diversität und Inklusion in den Unternehmen, sagt AmCham-Präsident Sportolari.
Man macht sich dadurch wettbewerbsfähiger. US-Unternehmen wissen das. Es ist nichts, was einen irgendwie was kostet, sondern im Gegenteil trägt dazu bei, dass man seine Ziele erreicht. Wir wollen jetzt im nächsten Jahr damit beginnen, als AmCham diese Erfahrungen und Programme nach Deutschland zu bringen, um hier auch in einem Land, wo Frauen noch ziemlich unterrepräsentiert sind, da positiv beizutragen.
Immerhin ist vor einigen Wochen mit der Amerikanerin Jennifer Morgan die erste Frau an die Spitze eines DAX-Unternehmens getreten. Sie steht jetzt dem Softwarekonzern SAP als Co-Chefin vor.
US-Unternehmen in Deutschland, Brigitte Scholtes berichtete. Und damit kommen wir zum Spendenmarkt 2019. Hier hat der Deutsche Spendenrat sich heute zu Trends und Prognosen für dieses Jahr geäußert. Und da gibt es einiges an Licht, aber auch einiges an Schatten. Anja Nehls fasst die wesentlichen Erkenntnisse zusammen.
Weihnachtszeit ist Spendenzeit und die Deutschen spenden mit insgesamt knapp 5,3 Milliarden Euro auch 2019 fast so viel wie im Vorjahr, so die Prognose des Deutschen Spendenrats. Geschäftsführer Max Melzer ist zufrieden.
Wir prognostizieren einen Rückgang des gesamten Spendenvolumens zwischen 0,8% im positivsten Fall bis zu 1,3% im negativsten Fall.
2/5 aller Spenden werden im Zeitraum Oktober bis Dezember eingesammelt. Wenn man das Jahr bis September betrachtet, nimmt die Anzahl der Spender weiter ab. Aber diejenigen, die spenden, tun das häufiger und geben größere Summen, wie diese Passanten heute in der Berliner Friedrichstraße.
Für Umwelt, Greenpeace, wenn man jetzt einmal spendet, dann sind es schon mal 50 Euro, 100, je nachdem.
Fürs Deutsche Rote Kreuz sind die Spende abgegeben, überwiesen. Das machen wir jedes Jahr und mich ärgert immer, dass die Staaten so wenig tun, um Hilfsbedürftige der ganzen Welt so wenig unterstützen, dass diese Wege überhaupt gegangen werden müssen.
Heutzutage spenden, Wer spendet mir was? Ob es richtig ankommt, an der richtigen Stelle. Kann auch sonst wer sein, der sich das Geld einsteckt. Das mache ich aus Prinzip nicht.
35 Euro beträgt eine Spende im Durchschnitt. Knapp 6-mal pro Jahr wird gespendet. Am meisten und häufigsten spendet die Generation 70+. Schon bei den unter 70-Jährigen nehme die Bereitschaft stark ab, so Max Melzer vom Deutschen Spendenrat.
Ein Ansatzpunkt, den wir in unseren Daten sehen, ist tatsächlich, dass die Anzahl der Leute auch über die verschiedenen Altersgruppen hinweg steigt, die der Auffassung sind, dass die Hilfe für hilfsbedürftige Menschen in unserer Gesellschaft Hauptaufgabe des Staates ist und nicht mehr ihre eigene genuine Aufgabe.
Neben Weihnachten beflügelten wie immer Kriege und Naturkatastrophen die Spendenbereitschaft der Deutschen. Entsprechende Berichterstattung in den Medien vorausgesetzt, meint Melzer.
Geht sogar so weit, dass sie einfach nur einzelne, wirklich sehr ausdrucksstarke Bilder brauchen. Also ich erinnere mich jetzt an dieses Kind in einem zerbombten Haus in Syrien oder an diesen armen, toten Jungen am Strand in der Türkei. Da sehen sie durchaus, dass dann sofort das Spendenvolumen und das Spendenverhalten anzieht.
Immer mehr Menschen spenden über Social-Media-Kanäle, in dem zum Beispiel Crowdfunding-Kampagnen unterstützt werden. Trotz vieler unseriöser Spendeneinwerber nehme die kritische Haltung der Spender gegenüber den Empfängern im Internet tendenziell wieder ab.
Das ist einfach sehr bequem und auch einfach. Da kann man sich aber vor schützen, indem man sich gut informiert, auch im Online-Bereich.
Der Deutsche Spendenrat lässt seine 68 Mitgliedsorganisationen, wie zum Beispiel das Deutsche Rote Kreuz, die Heinz-Sielmann-Stiftung oder die Malteser, unter anderem in Bezug auf die Transparenz bei der Verwendung der Spenden überprüfen und vergibt dann Spendenzertifikate. Eine festgelegte Quote, wie viel Geld für die Verwaltung der Spenden ausgegeben werden darf, gibt es dabei nicht.
Anja Nils zum Spendenmarkt in Deutschland. In der Wirtschaftspresseschau kommen wir noch einmal ansatzweise auf unser erstes Thema in dieser Sendung zurück, den SPD-Mitgliederentscheid und den Ausgang der Wahl über die künftige Parteiführung. Dass Olaf Scholz nach der Niederlage auch als Bundesfinanzminister angeschlagen ist, das steht für die Kommentatoren fest.
Für die Frankfurter Allgemeine Zeitung ist Scholz jetzt Finanzminister auf Abruf. Selbst wenn er im Amt bleiben sollte, ist er nicht mehr, was er bis Samstagabend war. Die Zeit des Olaf will es so ist vorbei. Nachdem die schwarz-rote Koalition in der vergangenen Woche einen wahren Husarenritt hingelegt hat, droht nun viel Stillstand, nicht zuletzt in der Finanzpolitik. Eine Reform der Unternehmensbesteuerung, die diesen Namen verdient, rückt außer Sichtweite. Das hat Folgen. Hiesige Konzerne fallen im Wettbewerb mit ihren ausländischen Konkurrenten zurück. Die Karriere von Olaf Scholz hat sich an diesem Samstag erledigt, glaubt auch die Tageszeitung Taz aus Berlin. Nach seiner SPD-internen Niederlage kann er zwar Finanzminister bleiben, aber mehr ist nicht drin. Trotzdem wäre es verfrüht, mit Neuwahlen zu rechnen. Und so paradox es wirken mag, gerade die SPD ist jetzt besser aufgestellt, um noch 2 Jahre in der GroKo zu überleben. Denn es könnte zu einer Arbeitsteilung kommen. Das neue Spitzenduo sorgt fürs linke Programm, während die SPD-Minister pragmatisch regieren. Dass Scholz im Haushalt an der schwarzen Null festhält, wird schon länger kritisiert. Inzwischen, schreibt die Süddeutsche Zeitung, hätten sich dagegen ebenso ungewöhnliche wie machtvolle Allianzen formiert. Gewerkschafter und Industrie machen sich so große Sorgen um die Zukunft der Bundesrepublik, dass sie Seit an Seit gegen den Fetisch der Großen Koalition ankämpfen. Und sie werden unterstützt von konservativen wie linksliberalen Wirtschaftswissenschaftlern. Die Stimmen, die eine langfristig angelegte Investitionsstrategie und damit die Abkehr von der schwarzen Null fordern, sind unüberhörbar geworden. Alles spricht dafür, dass sie richtig liegen. Verständnis für die Bauernproteste äußert die Neue Osnabrücker Zeitung. Ob Massentierhaltung, Insektensterben oder Nitrat im Grundwasser, alles Negative wird der Landwirtschaft angelastet. Der Bauer darf aber nicht als Buhmann der Nation stigmatisiert werden. Denn bei allen Problemen und Skandalen der Vergangenheit rechtfertigt die Realität keine Bauernschelte. Die große Mehrheit der Landwirte erzeugt hochwertige Lebensmittel und pflegt die Kulturlandschaft. Dafür sollte die Gesellschaft Respekt zollen.
Soweit die Wirtschaftspresseschau. Mein Kollege Peter Sawicki begrüßt Sie dann gleich ab 14.10 Uhr hier im Deutschlandfunk zur Sendung Deutschland heute, unter anderem mit einem Gespräch über eine Kenia-Koalition, die auch im Bundesland Sachsen ansteht. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft am Mittag zu Ende. Durch die Sendung begleitete Sie Günter Hetzke.